Auch wenn heute Muttertag ist, ich hoffe, die Mütter sehen es mir ein bisschen nach, wenn es heute mehr um die Kinder geht in der Predigt. Kindererziehung. Und ja, jetzt denken vielleicht einige von euch gleich, ja, das betrifft mich nicht. Bin ich zu jung oder zu alt? Aber nein, so ist es nicht. Ihr kennt vielleicht das Sprichwort, um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Passender ist für uns vielleicht eher die Abwandlung, um ein Kind zu erziehen, braucht es die ganze Gemeinde und vielleicht noch ein paar mehr Leute. Wisst ihr, Kinderarbeit ist Evangelisation. Zum einen direkt durch diejenigen, die in der Kinderstunde das direkt vermitteln, das Wissen, aber auch indirekt. Wir sind auch immer wieder Vorbilder. Jeder von uns, also ob ich jetzt hier in der Gemeinde bin am Sonntag, aber auch sonst im Alltag, gute oder schlechte Vorbilder. Und diesen Einfluss darf man wirklich nicht unterschätzen. So, und jetzt bin ich auf dem Gebiet der Kindererziehung ja wirklich kein Experte. Viele von euch haben bestimmt deutlich mehr Erfahrung als ich. Aber gerade weil meine Kinder noch klein sind und da beschäftigt mich das Thema doch ziemlich. Also ich habe auch festgestellt, es sollte mich eigentlich noch mehr beschäftigen, wie es das tatsächlich tut. Und deswegen habe ich mich jetzt auch gefreut, mich mit dem Thema heute Morgen ein bisschen zu beschäftigen. Ja, ich habe mich immer wieder bei dem Gedanken selber ertappt zu denken, ja gut, meine Frau, die ist ja sowieso, die ist ja mehr eigentlich für die Erziehung da als ich. Weil, gut, wir haben das nie so ausgesprochen, aber sie ist ja auch deutlich tagsüber mehr bei den Kindern einfach zu Hause. Sie verbringt viel mehr Zeit mit ihnen. Ich bin ja auch berufstätig und da bin ich sowieso dann viel außer Haus oder in meinem Arbeitszimmer und nicht zugänglich für die Kinder. Und in meinem speziellen Fall ist es jetzt auch noch so, dass meine Frau Erzieherin ist und denke ich mir, gut, das passt ja super, dann bin ich da fein raus. Aber nein, das stimmt absolut gar nicht. Das ist wirklich großer Unsinn. Und ich hoffe, ich kann euch heute auch ein bisschen deutlich machen, wie großer Unsinn das wirklich ist. Also die Rolle der Väter ist wirklich essentiell für die geistliche Reife von Kindern. Und bevor ich jetzt einsteige in dieses Thema, möchte ich aber zuerst noch mit uns beten. Ja, Herr, ich möchte danken auch für die Zeit, die wir heute Morgen hier zusammen verbringen dürfen. Wie es schon auch gesagt wurde in der Gebetsgemeinschaft, Herr, dass wir in einem Land leben, wo wir frei sein dürfen, wo wir uns hier treffen dürfen, wo wir uns versammeln können und über dein Wort nachdenken, frei in der Bibel lesen, zu dem, was du uns sagen möchtest, auch heute Morgen. Und ich bitte dich, Herr, dass du jeden Einzelnen ansprichst, Herr, dass wir nicht wieder so nach Hause gehen, wie wir gekommen sind. Und Herr, ich bitte dich, dass du auch meine Worte gebrauchst, wirklich in die Herzen zu sprechen, Herr, dass es nicht jetzt wirklich nur meine Worte sind oder die Sachen, die ich mir irgendwie angelesen habe, sondern dass du es bist, der in die Herzen wirklich hineinsprechen kann. Amen. Wisst ihr, in der Wirtschaft ist es gängig, dass man Aufgaben, die man nicht unbedingt selbst machen möchte, an andere einfach rausgibt, an andere Firmen rausgibt zum Beispiel. Da findet man oft Menschen, die bestimmte Aufgaben besser machen können als man selbst oder schneller oder im Zweifelsfall einfach günstiger. Dieser Gedanke des sogenannten Outsourcing, das ist wirklich in vielen Bereichen die Norm. Und in der Wirtschaft ergibt das auch Sinn sicherlich, bringt viele Vorteile. Aber in Bezug auf die geistliche Erziehung ist das einfach nicht der bessere Weg. Und das wollen wir uns heute ein bisschen genauer anschauen, wenn wir in Gottes Wort schauen. Ich habe eine ganze Weile gesucht und es gibt jetzt nicht so viele Stellen, die sich speziell um das Thema Erziehung richten, aber die es gibt, die will ich mit euch zusammen anschauen. Zunächst wollen wir eine Begebenheit bei Abraham aufschlagen. Wir lesen in 1. Mose 18. In 1. Mose 18, da ist Gott dem Abraham in Gestalt von drei Männern, eigentlich Engeln, erschienen. Und In dieser Zeit hatte Abraham noch keine Kinder und diese Männer kündigen ihm das an. Aber dann spricht Gott zu Abraham durch diese Männer und sagt, also ich lese aus 1. Mose 18, ab Vers 19. 1. Mose 18, ab Vers 19. Denn ich habe ihn, also hier geht es um Abraham, denn ich habe ihn ersehen, dass er seinen Kindern und seinem Haus nach ihm gebiete, den Weg des Herrn zu bewahren, indem sie Gerechtigkeit und Recht üben, damit der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Also Gott gibt Abraham den Auftrag, seinen Kindern zu befehlen, den Herrn zu bewahren. Also der Auftrag geht hier erstmal direkt an ihn, nicht vielleicht an seine Frau Sarah. Außerdem ist der Auftrag überraschend absolut. Kein Wenn und Aber. Ja, also ich paraphrasiere mal, er soll seinen Kindern befehlen, dass sie ein gerechtes Leben führen und damit so leben, wie es Gott gefällt, damit Gott dann auch Abraham segnet. Aber es gibt noch mehr Stellen, die man hier anschauen kann. Ich will noch eine Stelle dazu nehmen aus 5. Mose 6, Vers 4 bis 9. Und das ist ein ganz wichtiger Abschnitt. 5. Mose 6, Vers 4 bis 9. Da heißt es, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, oder wenn du dich niederlegst, oder wenn du aufstehst, und du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden. Und sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über den Augen sein. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Dieser Abschnitt gehört auch zu den wichtigsten Gebeten des Judentums. Also für die Juden wird, also die verwenden es auch zum Beispiel zum Morgen- und Abendgebet. Manche nennen es auch das Glaubensbekenntnis des Judentums. Also ein super präsenter Abschnitt. Aber für uns ist das nicht weniger relevant, weil es uns etwas von Gottes Herzen zeigt. Es zeigt uns, dass er möchte, dass er in unserem Leben präsent ist. Also dass er in unserem Leben Thema ist. Und zwar so sehr, dass es auch für die Kinder das Normalste der Welt ist, sich über Gott zu unterhalten. Also dass es nicht einfach nur etwas ist, worum es am Sonntagmorgen vielleicht geht, vielleicht in der Kinderstunde oder so, sondern dass es im Alltag normal ist, über diese Dinge zu sprechen. Ihr seht manchmal so Jugendliche, die haben dann diese Bändchen mit am Handgelenk, wo dann draufsteht zum Beispiel WWJD, auf Englisch What Would Jesus Do, was würde Jesus tun? Und das sind genau solche Dinge. Und hier haben wir in diesem Text die Aufforderung, sowas zu tun. Wer sich für so ein Bändchen entscheidet als Jugendlicher, der kann sich normalerweise darauf einstellen, dass das gesehen wird, dass es zum Thema wird. Die Leute fragen danach, du sag mal, was bedeutet das eigentlich, WWJD oder ähnliche Abkürzungen. Das kann einfach dazu beitragen, solche Gespräche über den Glauben zu normalisieren. Zu Hause ist es natürlich deutlich einfacher. Da geben die Eltern diese Unterweisung an die Kinder weiter. Da ist noch ein Punkt, aber auch wichtig, dass Kinder auch sehen sollten, dass die Eltern selbst auch in der Bibel lesen. Das war für uns auch ein bisschen eine Schwierigkeit. Also, dass man nicht immer nur Bibel liest, wenn die Kinder im Bett sind, sondern auch durchaus vor ihnen, dass es auch einfach klar ist, dass es zu unserem Leben gehört. Aber es ist auch ideal, wenn man mit den Kindern zusammen das tut, so eine Art kleine Familienandacht macht. Und da muss ich mich auch sicherlich an der eigenen Nase fassen. Bei uns findet es auch nicht so super regelmäßig statt, aber das wäre super. Und das muss auch nicht lang sein, so eine kleine Geschichte aus der Kinderbibel, die einfach ihren festen Platz im Alltag hat. Das wäre eine super Sache. Jetzt nehme ich noch eine Stelle mit dazu, im Psalm 78. Psalm 78, Vers 3 und 4. Psalm 78, Vers 3 und 4. Was wir gehört und gelernt haben und was unsere Väter uns erzählt haben, das wollen wir ihren Kindern nicht vorenthalten, sondern der Ruhm des Herrn erzählen dem späteren Geschlecht seine Macht und seine Wunder, die er getan hat. Das ist noch ein schöner Gedanke, dass dieses Wissen über die Generationen hinweg weitergetragen wird. Die Väter geben das immer an ihre Kinder weiter und wenn die Kinder dann erwachsen sind, geben sie es dann wieder an ihre Kinder weiter. Und so wie es hier steht, wird der Ruhm des Herrn verkündigt. Wisst ihr, das sind nicht einfach nur Geschichten. Seine Macht und seine Wunder, die er getan hat. Kindererziehung ist Evangelisation. Das sehen wir immer wieder. Und sicherlich haben beide Elternteile auch diese Verantwortung. Aber in erster Linie lesen wir das immer wieder von den Männern, die es tun sollen, von den Vätern. Noch eine Stelle aus dem Neuen Testament diesmal, Epheser 6, Vers 4. Epheser 6, Vers 4. Da heißt es, und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Ich wiederhole es nochmal. Epheser 6, Vers 4. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Und wenn wir eine Beziehung zum Herrn Jesus haben, dann ist das ja genau die eine Sache, die wir uns in unserem Leben für unsere Kinder wünschen. Wir wollen, dass unsere Kinder dieselbe Beziehung zum Herrn Jesus bekommen, wie wir selbst. Naja, und jetzt wissen wir natürlich, dass, oder alle Eltern wissen es, oder jeder, dass wir so eine Bekehrung nicht selber machen kann, dass wir eigentlich, ja, dass das nur von Gott kommen kann. Nur Gott allein kann die Herzen da verändern. Aber wir wollen natürlich im Rahmen unserer Möglichkeiten einer Bekehrung auch nicht im Weg stehen und so viel an uns liegt, die richtigen Rahmenbedingungen dafür auch schaffen. So, jetzt haben wir diese Bibelworte im Kopf und ich will jetzt mal versuchen, mit ein paar Zahlen eine Art Ist-Aufnahme zu machen. Ich habe mich da aus einer Vortragsreihe von Jürgen Fischer aus Berlin bedient, falls ihr den kennt. Er hat sich, soll jetzt nicht erschrecken, ein paar Statistiken angeschaut. Ich habe mir die auch auch geholt und Studien. Und ich weiß, Studien ist so ein zweischneidiges Schwert. Man kann mit Studien im Grunde jeden beliebigen Punkt belegen, wenn man es nur falsch genug auslegt. Aber ich halte es für seriös und falls es jemand interessiert, könnt ihr gerne nachher auf mich zukommen, dann kann ich euch das gern auch zeigen, wo es das gibt. Genau. Die erste Studie, die ich euch erzählen will, die heißt Familie und Glaube, wie der Glaube über die Generationen hinweg weitergegeben wird. Sie kommt dann aus den USA und ist auf Englisch im Original, logischerweise. Aber sie ist von 2013 und dabei haben die Autoren 350 große Familien, also mit mehreren Generationen angeschaut, ungefähr 3500 Menschen über einen Zeitraum von ungefähr 50 Jahren befragt und interviewt. Und wenn man das ja so ein bisschen verfolgt, wenn man sich das anschaut, dann ist eine Sache ziemlich schnell klar. Wenn es darum geht, den Glauben weiterzugeben, dann spielt die Familie die allergrößte Rolle. Wenn es darum geht, dass ein Mensch als Erwachsener glaubt, dann ist die Familie das entscheidende Kriterium. Es ist nicht die Gemeinde, wenn man das denkt. Wenn jemand in einer evangelikalen Gemeinde groß wird, dann gibt es schon eine große Wahrscheinlichkeit, dass er als Erwachsener den Glauben seiner Eltern annimmt. Und das ist der größte Faktor. Also und der größte Faktor in der Familie ist zudem die Beziehung zum Vater. Und die sollte man auch noch als warmherzig beschreiben können. Dann hat man die größten Chancen. Und daran ändert es auch nichts, wenn der Vater vielleicht versucht, sehr stark auf einer intellektuellen Basis Glaubensinhalte zu vermitteln, aber es in der Beziehung an Wärme fehlt. Also es geht um den Beziehungsstil. Und zwar haben die Autoren da versucht, das Ganze etwas einzuordnen, so die verschiedenen Beziehungsstile. Am schlechtesten sind da Eltern-Kind-Beziehungen, die man als angespannt bezeichnen könnte. Also einfach deshalb, weil sich die Eltern nicht auf ihre Kinder richtig konzentrieren können, sondern weil sie zum Beispiel eheliche oder finanzielle Probleme haben oder eigene gesundheitliche Probleme oder irgendeine Sucht, angespannt eben. Etwas besser, aber noch lange nicht gut, sind so ambivalente Beziehungen, wo die Eltern mal warmherzig, liebevoll mit den Kindern sind und dann aber im anderen Moment wieder distanziert und kühl. Und die Kinder wissen eigentlich nie so genau, an was sie sind. Oder der eine Elternteil ist besonders liebevoll und der andere eher abweisend. Ambivalent nennt man das. Und auch nicht wirklich besser sind die komplett kühl distanzierten Eltern, so autoritäre Beziehungsstile zwischen Eltern und Kindern. Auch das ist, wenn es um die Weitergabe des eigenen Glaubens geht, jetzt nicht hilfreich, sondern führt dann später eher zur Rebellion. Und jetzt kommt's. Wenn es um die Weitergabe des Glaubens geht, führt statistisch eigentlich kein Weg an einer liebevollen, fördernden Beziehung zwischen dem Kind und seinen Eltern vorbei. Also nochmal ganz deutlich. Statistisch gesehen entscheidet die Wärme der Eltern ganz wesentlich darüber, ob ein Kind im Sinne der Eltern gläubig wird. So, und jetzt kann man sich noch anschauen, welchen Einfluss die einzelnen Elternteile darauf haben. Und das ist auch spannend, ob die Mutter zu den Kindern eine eher enge oder nicht so enge Beziehung hat. Das spielt keine große Rolle, witzigerweise. Aber beim Vater macht das den Unterschied. Wenn ein Vater nahbar ist, wenn er sich für die eigenen Kinder interessiert, wenn er zuhört, wenn er Zeit mit ihnen verbringt, wenn er eine emotionale Bindung aufbaut und wenn er eben nicht nur auf irgendwelche Familienregeln pocht, dass sie strikt eingehalten werden, ja, das ist einfach der wichtigste Faktor. Vielleicht kommt es auch ein bisschen daher, dass sich Gott auch in der Bibel als Vater vorstellt. Und dann ist es schwierig für Kinder zu glauben, okay, wenn der eigene Vater schon nicht so liebevoll ist, wie kann dann der himmlische Vater ganz anders sein? So, aber jetzt kommen die Zahlen dazu. Eine Mutter, die eine enge Beziehung an ihr Kind hat, wird erleben zu 64%, dass ihr Kind gläubig wird. Hat die Mutter eine nicht so enge Bindung, hat es immer noch, sind es noch 63%. Aber wenn der Vater eine enge Bindung an sein Kind hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind seinen Glauben übernimmt, 71%. Und wenn der Vater eine nicht so enge, eher distanzierte Beziehung zu seinem Kind aufbaut, dann fällt die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind gläubig wird, von 71% auf 46%. Und das bedeutet, ein Mangel an emotionaler Nähe zum Vater trägt ganz wesentlich dazu bei, dass Kinder nicht gläubig werden. Achtung, also das sind jetzt wirklich nur statistische Daten. Ich weiß, Gott kann die unterschiedlichsten und unwahrscheinlichsten Situationen gebrauchen, um Menschen zu retten. Es geht mir hier nur um eine Tendenz. Aber umso spannender finde ich, dass wir in der Bibel einfach das auch gesehen haben, dass diese Aufforderung sich oft an Männer speziell ja, richtet und dass sich das auch so deckt mit dem, was man sieht. Genau. Also, das können wir so festhalten. Statistisch betrachtet wird die Beziehung des Vaters bei der Weitergabe des Glaubens von nichts geschlagen. Und ich finde, das ist auch ein sehr mutmachender Gedanke. Da kann man als Ehepaar schon einfach dadurch im Blick auf den Glauben schon einiges richtig machen. Wenn man einfach dafür sorgt, dass der Vater genug Zeit mit den Kindern verbringt. Dass man mit ihnen redet, Ausflüge macht, Spiele spielt. Wenn das passiert, dann habe ich vielleicht schon das Wichtigste getan, was er für die Weitergabe des Glaubens braucht. So, jetzt habe ich mir sozusagen die positiven Faktoren angeschaut, die da eine Rolle spielen. Wenn man sich mal die negative Seite anschaut von dem Ganzen, also Dinge, die statistisch ganz klar dafür sorgen, dass die Kinder nicht gläubig werden. Und da gibt es auch zwei herausstechende Punkte. Nummer eins, heirate jemanden, der deinen Glauben nicht teilt. Und Punkt Nummer zwei, Lass dich von deinem Ehepartner scheiden. Also eine Scheidung oder eine Ehe mit einem Ungläubigen, beides führt zu einem dramatischen Rückgang. Ein Rückgang in der Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Kinder mal gläubig werden. Und jetzt gibt es auch ein anderes Phänomen, dass junge Leute aus konservativen Familien, die sich so bis in die Teenie-Zeit noch recht gut entwickeln, dann als junge Erwachsene plötzlich dem Glauben den Rücken kehren. Also nicht alle werden dabei gleich zu richtigen Atheisten. Und ich will jetzt auch hier nicht über diese Frage diskutieren, ob sie dann jemals sich bekehrt hatten vorher. Das spielt jetzt erstmal keine Rolle. Also Verlierbarkeit des Heils oder so. Ich möchte jetzt einfach mal versuchen zu verstehen, was bringt Erwachsene dazu, den Glauben ihrer Eltern abzulegen. Da könnte man jetzt richtig in die Tiefe gehen zu dem Punkt. Also da gibt es wirklich super viele Aspekte dazu, aber ich möchte das jetzt nicht tun. Ich möchte stattdessen nur auf drei Punkte hinweisen. Zum einen sind es schlechte Erfahrungen mit Christen, also Christen, die enttäuschen, Heuchelei zum Beispiel. Dann gibt es das überraschend positive Lebensvorbild von Nicht-Christen. Und dann gibt es als dritten Punkt so intellektuelle Herausforderungen, die man auch nicht unterschätzen darf. Das sind so Themen, wo ja ausgeklügelte philosophische Gedanken dann über die Schule auch oder auch über YouTube, über das Internet direkt an die Kinder herangetragen werden können und sie dem dann erstmal nichts entgegensetzen können. Also das ist jetzt auch in den letzten Jahren stärker geworden. Also ich meine, bis vor ein paar Jahren vor YouTube waren so super spezielle Konterargumente, also in Glaubenskritik nicht ganz so präsent. Also dem muss man sich in einem eigenen Thema widmen, aber darüber das könnte man heute auch den ganzen Morgen sprechen. Also das lassen wir jetzt mal. Aber noch ein Wort zu diesen schlechten Erfahrungen, was Jugendliche da manchmal machen. Also auch hier, Echtheit ist Trumpf. Wenn wir zwar Familienandachten halten, wenn wir viel über den Glauben reden, aber dann nicht so leben, wie wir das sagen, dann sind die Kinder die allerersten, die das merken. Und dann werden sie auch den Glauben früher oder später in Frage stellen. Also die müssen wirklich auch an ihren Eltern erleben, dass das Evangelium Kraft hat und dass das Leben verändert. Also hier sind vier Punkte, die wir, wenn wir diese Studien angeschaut haben, die wir mitnehmen können. Punkt Nummer eins. Wenn du noch nicht hast, such dir einen Partner, der genauso glaubt wie du selbst, genauso leidenschaftlich, genauso für Gott lebt wie du selbst. Punkt Nummer zwei. Kein noch so intensiver Glaube kann einen nahbaren Vater ersetzen. Das ist einfach durch nichts zu kompensieren. Punkt Nummer drei, investiere in deine Ehe. Eine Ehe, in die man sich bewundert, in der man eine tiefe Freundschaft pflegt. Das sind Dinge, die sich auszahlen. Die Ehe bleibt stabil und das wiederum zahlt auf die Bekehrung der Kinder ein. Punkt Nummer vier. Lass gläubige Großeltern oder andere Bezugspersonen deine Kinder mitprägen. Zum Beispiel auch in Kinder- oder Jugendstunden. Kindergottesdienst, aber auch Jungschar und so weiter, das ist wirklich eine tolle Sache. Also die Kreise können jetzt nicht die Rolle der Eltern ersetzen, aber es ist wirklich eine super Ergänzung zu dem, was die Kinder zu Hause mitbekommen. Und das ist aus meiner Sicht auch ein super wichtiger Punkt. Also zum einen wird das, was die Kinder zu Hause lernen, nochmal in den Stunden vertieft, aber zum anderen darf man den sozialen Aspekt auch nicht unterschätzen. Die kommen da mit anderen Geschwistern in Kontakt. Es können sich Jüngerschaftsbeziehungen entwickeln. Aber auch von Gleichaltrigen kann man hier wirklich sehr geprägt werden. Im Idealfall können sich auch Freundschaften entwickeln, die dann Einflüssen, die aus Schule oder Vereinen oder sonst irgendwo kommen, dann doch einiges entgegenzusetzen haben. Und dieser Punkt, der ist mir auch persönlich super wichtig. Als ich selber damals in diesem Alter war, Und so zwischen 14 und 16 Jahren, da habe ich mit meiner Familie in Rimsting gewohnt. Das ist so 30 Kilometer ungefähr von hier entfernt. Und meine Eltern, aber insbesondere meine Mama, die hat die Fahrt dann bestimmt zwei, sicher oft dreimal in der Woche in Kauf genommen, um mich und später auch meinen Bruder hier in die Jugend zu fahren. Das kostet schon ganz schön einiges. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich sonst heute Morgen hier nicht stehen würde. Also in dieser Zeit war auch der Einfluss von meinen Klassenkollegen sehr groß und ich musste mich nicht selten entscheiden, was mir wichtiger war. Aber wir sehen das auch hier. Es braucht sicher die Eltern, die eine gute Grundlage zu Hause legen, die Kinder dann aber auch dann in die Jugendstunden fahren, um das dann nochmal, dass das nochmal vertieft wird und verfestigt wird. Und dann braucht es Gleichaltrige und Erwachsene, die dann gute Impulse liefern können. Und natürlich Gott, der die Herzen lenken kann und das Wunder der Bekehrung dann schlussendlich bewirkt. Ja, und jetzt habe ich viel über Kinderstunden gesprochen und man darf aber auch nicht unterschätzen, welche Rolle der Hauptgottesdienst für Kinder haben kann. Also ich merke das tatsächlich selbst auch immer wieder, dass Kinder wirklich mehr verstehen und mehr verarbeiten, wie man das ihnen oft zutraut. Also theoretisch könnte man auch mit ein bisschen Vor- und Nachbesprechung zum Beispiel von der Predigtstelle könnte man auch mal so einen Besuch von dem Hauptgottesdienst begleiten. Dann könnten sie bestimmt manchmal in dem richtigen Alter auch von so einer langen Predigt doch einiges mitnehmen. Und früher in der ersten Kirche, was wir im Neuen Testament lesen, da scheint es auch durchaus die Norm gewesen zu sein. Da waren die Kinder mit dabei. Wir lesen zum Beispiel bei Paulus in seinen Briefen, also die Briefe, die wurden ja damals wirklich in der Gemeinde vorgelesen von vorne und da werden auch die Kinder bewusst angesprochen. Es wäre auch komisch, wenn die Kinder angesprochen werden, die sind aber unten in der Kinderstunde. Also die nahmen teil und es kann sich schon auch was verändern bei den Kindern, wenn sie da einfach so einen Geschmack dafür bekommen, wie es dazugeht im Gottesdienst, dass da wirklich so viele verschiedene Leute sind, jung und alt, arm und reich, Menschen verschiedener Nationalitäten. Und man lobt Gott gemeinsam und man liebt einander. Das ist wirklich anziehend und das kann wirklich auch einen positiven Eindruck hinterlassen. Und das ist besonders dann wichtig, wenn später in der Teenie-Zeit dann einige Kinderangebote auslaufen. Und da verändert sich sowieso so viel in der Teenie-Zeit und wenn dann auch noch so die Basis wegbricht und man sozusagen hier auch im Gottesdienst in den Hauptgottesdienst kommt und da noch nie war und da gar nicht weiß, was man damit anfangen kann, ist schwierig. Und wir können da auch selbst einiges dafür tun, zum Beispiel, wenn wir hier auch von vorne Sprache benutzen, was auch von Kindern verstanden wird. Also das heißt, dass Prediger und Einleiter auch nicht sprechen wie Nachrichtensprecher oder Politiker, sondern ja, dass man sich einfach immer wieder vor Augen führt, wer da eigentlich sitzt und ja, das auch entsprechend einfach gestaltet. Ich möchte euch noch einen Text vorlesen von Wilhelm Busch, der mir untergekommen ist. Und ich finde da fast so vieles, was ich jetzt schon gesagt habe, echt toll zusammen. Das ist wirklich nur ein kurzer Text von Wilhelm Busch, Kindererziehung nennt sich's. Also da schreibt er, also Zitat Wilhelm Busch. Ich habe einmal ein Buch über meinen Vater geschrieben. Es ist vergriffen. Darum möchte ich hier einige Sätze abdrucken, die vom Geist im Hause sprechen. Kinder, ich meine, ihr seid ganz gut abgegessen, sagte der Vater manchmal lachend, wenn wir gar fröhlich zusammen waren. Und da hatte er recht. Wir waren Kinder reicher Eltern, reich nicht an Geld und Gut, aber an Liebe. Und wenn sie, waren sie allein, so sprachen sie von ihren Kindern. Unser Thema, nannte das der Vater. Die Eltern gehören uns, das wussten wir. Und es gab in unserem Leben so hellen Sonnenschein. So wohl fühlten wir uns zu Hause in ihrer Liebe, dass es immer ein Schrecken war, wenn wir sonntags eingeladen wurden. Mochte es bei so einer Einladung tausendmal gute und schöne Sachen geben, so schön war es doch nicht wie zu Hause. Vater hatte so seine eigenen Erziehungsgrundsätze. So vieles, was man Erziehung nennt, ist ja nur Dressur. Da hält man die Kinder äußerlich tadellos in Ordnung. Sie sind wie die Puppen, artig, brav. Erziehung ist nicht Dressur, sagte er in einem Vortrag. Ach, unsere korrekten, modernen Kinder. Wie viele Eltern suchen mit ihren Kindern nur sich selbst. Sie wollen mit ihren Kindern renommieren. Aber wenn sie aus dem Elternhaus hinaus sind, dann fällt der Firnis ab und alle Mühe war vergeblich. Oder man bricht den Kindern den Willen. Solange vielleicht, bis sie ewig willenlos sind, allen Einflüssen zugänglich und immer unselbstständig. Diese Dressur stellt der Vater gegenüber etwas Besseres. Lass die Kinder sich austoben. Nur verbieten, was Sünde und Eigensinn ist. Lass sie sich entfalten. Aber sieh vor allem, dass du ihr Vertrauen gewinnst. Du darfst nicht der Herr sein, sondern der Freund. Vertrauen und Liebe sind die Grundlagen. Du musst um die Sache deiner Kinder werben, mit ihnen leben, mit ihnen tragen, die Arbeit, ja und auch die Sünde. Gerade da, nicht bloß Richter sein, das ist besonders wichtig beim Übergangsstadium zum Erwachsenen. Vor allem kam es ihm darauf an, wir müssen das rechte Ziel in der Erziehung stecken. Kinder sind wie wir doch von Gott geschaffen und das muss in frühester Jugend schon berücksichtigt werden. Da müssen Kinder ihren Eltern abspüren, dass ihren Eltern das eine Ziel das wichtigste und größte ist. Wie sucht er nun in diesem Ewigkeitsziel gerecht zu werden in der Kindererziehung? Vater nahm es sehr ernst mit dem Wort, das Menschenherz ist böse von Jugend auf. Dagegen hilft alles äußere Tun nichts. Darum kann die Erziehung nur darin bestehen, dass man den Kindern Gelegenheit schafft, sich zu bekehren. Schenkt den Kindern eine fröhliche Heimat, wo sie gerne sind und stellt sie hier im Elternhaus in eine Atmosphäre, wo der Geist Gottes weht. Lasst den Herrn Jesum Christum so regieren im Hause, dass sich keines ihm entziehen kann, so konnte er wohl sagen. Wilhelm Busch. Ja, also man kann die Verantwortung und für die geistliche Erziehung von Kindern, speziell von Vätern, gar nicht genug betonen. Dann aber auch die der Mutter, die der Großeltern, die der Gemeinde. Man braucht wirklich eine ganze Gemeinde mindestens, um ein Kind großzuziehen. Aber dann braucht es auch die Kinderstunden, Jugendstunden. Wenn ihr Kinder habt, dann bringt eure Kinder dahin und wenn nicht, dann könnt ihr euch da auch einbringen. Kinderarbeit ist Evangelisation. Ihr tragt dazu bei, dass eine neue Generation, im Idealfall engagierter Christen, heranwächst. Und vor allem betet. Gott will, dass wir beten. Und er hat es auch nicht nötig, dass wir ihm um etwas bitten, aber er will sich einfach bitten lassen. Und er lässt sich auch manchmal umstimmen. Ja, so wie wir auch ziemlich am Anfang der Bibel bei Abraham gesehen haben, wie Gott immer wieder regelrecht mit Abraham diskutiert. Zuletzt lässt er sich erweichen. Ja, betet für die neue Generation. Amen.